Hey Sammy, warum bist du so der allerkrasseste und so viel besser als alle anderen Rapper, die das in diesem Land je gemacht haben? Warum bist du auf der Bühne einfach schöner, wenn du da stehst? Warum erleuchtet der Raum so krass, wenn du ihn mit deiner Präsenz füllst? Warum klingt deine Stimme so samtig, wenn du in Interviews redest? Kein Mensch hat so gut je in einem Interview geklungen wie du, Sammy. Und dann, weißt du, dann würde ich endlich mal bescheiden werden und sagen so, ah nee, ist das schon gut. Ich bin auch nur ein Mensch.
Willkommen zurück bei Nono Yes Yes, dem Interview-Podcast über Persönlichkeitsentwicklung und über die großen Fragen im Leben. Ich bin Nono Konopka und ich spreche hier jeden Freitag mit den unterschiedlichsten Leuten über ihre Lebensgeschichten. Das Ziel dabei ist es, dir zu helfen, zu reflektieren, wer du bist, wo du hin möchtest und wie du dorthin kommst. Oder ob das überhaupt wichtig ist. Also noch einmal, schön, dass du hier bist und schön, dass du dir die Zeit nimmst zuzuhören. Und noch eine Bitte. Lasst uns in der nächsten Zeit alle gemeinsam tun, was auch immer wir können, um die besonders Gefährdeten unter uns zu schützen. Ich für meinen Teil bleibe zu Hause, halte mich an die Empfehlungen und ich würde mir wünschen, dass ihr es auch tut. Danke und bleibt gesund. Wie ist es, seit über 20 Jahren ein Superstar zu sein? Was macht es mit einem, wenn man von einem auf dem anderen Tag überall auf der Straße erkannt wird? Und warum fehlt uns heutzutage immer mehr die Orientierung? Mein heutiger Gast ist niemand anderes als Sammy Deluxe. Ich glaube, eine große Introduction kann ich mir heute sparen, da wohl so ziemlich jeder in Deutschland etwas mit seinem Namen anfangen kann, einen seiner Songs gehört hat oder vielleicht sogar auf einem seiner Auftritte war. Sammy ist Rapper der allerersten Stunde, hatte 1995 seinen Debütauftritt und ist durch Lieder wie Füchse, Weck mich auf oder Poesiealbum bekannt im ganzen Land. Ich selbst hatte als Kind seine Musik auf meinem allerersten MP3-Player und deshalb ist die heutige Folge ganz besonders für mich. Sammy und ich gehen im Gespräch einmal sein ganzes Leben von Anfang bis Ende durch und sprechen darüber, wie es sich anfühlt, länger berühmt als nicht berühmt zu sein, warum Geld für ihn nichts bedeutet, obwohl er manchmal mehrere hunderttausend an einem Tag verdient und was sein Bildungsauftrag für unser Land ist. Außerdem erzählt er mir, wie eine Handleserin ihm einmal Vertrauen ins Leben gegeben hat und was er sich wünschen würde, was endlich mal jemand fragt. Ich fand es unglaublich spannend, von jemandem, der mich schon so lange begleitet, etwas über sein Leben zu erfahren und einen Einblick hinter die Kulissen zu bekommen. Und davon hat Sammy auf jeden Fall sehr viele, sehr ehrliche und sehr gute gegeben. Sammy und ich sind super gespannt auf euer Feedback und zu hören, wie euch die Folge gefallen hat. Außerdem freue ich mich mal wieder über Gastvorschläge, auch von euch. Schickt mir gerne einfach eine Nachricht auf Instagram an Nono Konopka oder markiert mich in euren Stories. Ich schaue mir alles an. Jetzt aber viel Spaß with the one and only Sammy Deluxe.
Damals, als du angefangen hast, Musik zu machen, hättest du gedacht, dass das alles so kommt?
Nee, ich habe einfach auch gar nicht darüber nachgedacht. Ich habe irgendwie so... Ab in dem Zeitpunkt, wo ich Hip-Hop entdeckt habe, war ich so froh, dass ich endlich mal irgendwas habe, wo ich eine Leidenschaft für gespürt habe, weil ich wirklich so aufgewachsen bin, dass ich nicht gut in der Schule war gefühlt und auch einfach Pech hatte, so ab der ersten Klasse, so traumatische Schulerlebnisse, nie ein sportlicher Typ war und das waren so die einzigen Sachen, weißt du, entweder bist du irgendwie so ein guter Schüler oder hast es da zumindest leicht und dann ist auch der Rest deines Tages sehr easy oder du hast noch irgendwie so dieses... sportliche Ding, was ja einerseits einfach ein Ausgleich auch für die Seele ist und dann auf der anderen Seite dir auch irgendwie so einen Status gibt, wenn du ein guter Fußballer bist als Kind oder so und das hatte ich irgendwie alles nicht und dann ab dem Moment und eben zusätzlich noch diesen Faktor, dass ich in Eppendorf aufgewachsen bin, wo ich wirklich in den 80er Jahren gefühlt der einzig dunkelhäutige Mensch war so. Und jeden Tag irgendwie mit dem Anderssein konfrontiert war und Hip-Hop hat mir so krass viel Identität gegeben und Purpose einfach, weißt du, so ein Grund, irgendwas zu machen und aktiv zu werden. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, so wow, ich bin eigentlich ein aktiver Typ und ich bin ein Typ, der gerne lernt und ich bin ein Typ, der sich gerne weiterentwickelt, aber nicht nach deren Terms. Weißt du, nicht so, wie die es in der Schule wollen. Ich will nicht irgendeinen Scheiß lernen, der einfach nur mein Gehirn blockiert mit unnötigem Wissen, was ich heutzutage auch googeln kann, als hätte ich schon damals gewusst, weißt du? So, dass es einfach unnötig ist, weißt du? Allen möglichen Scheiß zu lernen, der mich nicht wirklich interessiert. Und deshalb ich war nie so ein vorausschauender Typ. Also ich bin jetzt in den letzten Jahren, das bin ich das erste Mal überhaupt so, glaube ich, automatisch wegen dem Alter, so wenn man so glaube ich, die 40 überschreitet, sodass man so ein bisschen mehr so denkt, so okay, wie, weißt du, wie will man eigentlich so sein Leben welche, oder weißt du so, also weil ich habe eben auch nicht so, so einen Rentenplan oder weißt du, deshalb ab und zu merke ich so, dass ich jetzt so diese Dinger habe, so ein bisschen so überlegt und jetzt auch gerade wegen der Krise und so denke, so vielleicht, ey, ich habe meine Familie im Sudan, weißt du, zur Not kann ich immer dahin, ey, die haben da genug. Und da kriege ich bestimmt irgendein kleines Haus von denen ab und dann chill ich da am Nil. So.
Ist auch schön. Ja. Und wenn das einfach, ich habe gelesen gestern, dass du überhaupt nicht aus einer musikalischen Familie und mit einem musikalischen Background oder so groß geworden bist, sondern nur so diesen Kontakt in der Schule dazu hattest.
Auch nicht wirklich, nee, es war wirklich...
Also so dieses so Musikunterricht meine ich jetzt nicht so richtig, sondern so
das, was man halt so macht. Zu Hause stand auch ein Klavier, meine Mutter hat Klavier gespielt, jetzt nicht leidenschaftlich und crazy und jeden Tag, weißt du, aber hatte irgendwie ein Klavier, konnte ein bisschen spielen und meine Schwester hatte auch Klavierunterricht und die Klavierlehrerin hat mir, glaube ich, auch mal versucht, 2 Stunden zu geben und ich glaube auch, sie ist eine gute Lehrerin, aber ich war nicht der richtige Schüler für diese Art von Lehrerin, weißt du? Also ich bin nicht der, ich glaube, man hätte mich schon an ein Instrument ranführen können in dem Alter, aber dann irgendwie durch was, dass ich so direkt einen Song lerne und so. Und ich war nicht so der Typ, der jetzt irgendwie Bock hat.
Noten zu lernen.
Nee, und einfach den, weißt du, einfach diese blöden Tonleitern spielen und dieses ganze, was sich so wie Lernen anfühlt. So, das hatte für mich immer nichts mit Musik zu tun.
Und,
so.
Und wie bist du dann zum Rap gekommen?
Wirklich so ein klassischer Weg, einfach gehört, imitiert, gemerkt, das Imitieren bringt Spaß und irgendwie resoniert irgendwas und dann selber gemacht. Also über den älteren Bruder von einem Klassenkameraden, als wir vielleicht so nennen, also es war Ende der 80er auf jeden Fall, das waren so Fat Boys, Run DMC, Public Enemy, Ice-T waren so die ersten Acts, die ich erinnern kann. Und dann, irgendwie einfach vorher schon ein riesen Musikfan immer gewesen, aber es hat nie so resoniert. Ich konnte nie so ein Michael Jackson, den krassen Teil vom Song, da konnte ich nie mitsingen, weißt du? Weil es einfach dann technisch nicht ging mit meiner Stimme und ich konnte nicht diese krassen Tanzmoves machen und so. Ja. Und Hip-Hop war automatisch irgendwie so, dass es so eine Einladung war für Do-It-Yourself, ne? So, also weil es ja auch so entstanden ist, so von Leuten, die weniger privilegiert waren in der Gesellschaft und nicht ganze Bands hatten, sondern einfach einen Kollegen mit 2 Turntables und der hat dann den Breakbeat hin und her gescratcht und diese einerseits Simplicity der Kunstform und dann aber auch wiederum, sobald du dich drauf fokussierst, weißt du, ist es eben doch nicht so simpel und es hat diese Kombination hat mich irgendwie so, du kannst mit wenig machen, aber du musst trotzdem viel reinstecken, um krass zu werden so und das hat mich irgendwie geflasht. Das ist das erste Mal so, dass ich gemerkt habe, so cool, ich kann einfach einen Stift nehmen und Tag an die Wand malen, ich kann einfach meinen Mund nehmen und irgendwie Beatbox machen und einen Reim aufschreiben und...
Wie alt warst du da, als du da so auf diesen Input dafür gekriegt hast, dass du wusstest, okay, das ist vielleicht so mein Ding oder damit kann ich mich...
Ich denke so 12, 13 oder so, da habe ich vielleicht das so mit Rap hören angefangen und dann war ich ja in England, ich bin ja in der 7. Klasse aus der Schule geflogen und habe dann so ein halbes Jahr überbrücken müssen, also weil ich so zum Halbjahr rausgeflogen bin, Anfang des Jahres, also genau, im Januar sozusagen aus der Schule geflogen bin und war aber auch klar, dass ich die Klasse wiederholen muss, aber die haben gesagt, nicht hier in der Schule und deshalb musste ich irgendwo dieses Jahr überbrücken, da war ich dann in England und in der Zeit habe ich Englisch gelernt natürlich und auch diese Rap-Musik, die ich vorher schon 1-2 Jahre gehört hat dann nochmal ganz anders resoniert ab dem Moment, wo ich
weil dann inhaltlich, Texte nachvollziehen
genau, weil ich könntest. Den Public Enemy Texte auf einmal verstanden habe und dann gehört habe, der Typ redet über Burn, Hollywood Burn und dass irgendwie keine schwarzen Schauspieler in Hollywood sind und weißt du, und sagt auch so eine Zeile, wo er gesagt hat, Elvis was a hero to most straight up racist, that sucker was simple and plain, motherfuck him and John Wayne. Und das war für mich so, boah krass, der beleidigt einfach Elvis und John Wayne, die, weißt du, wenn du aufwächst in Deutschland, das sind keine deutschen Helden, aber es waren trotzdem ne, so extrem omnipräsente Figuren, ne, so im Fernsehen und in der Medienwelt. Und dann war so auf krass, okay, da gibt es einfach so Leute, die haben irgendwie so eine richtige, die stehen für irgendwas und sagen das. Und das hat mich sehr geflasht. Und ab dem Moment, glaube ich, habe ich das Rap-Ding dann ernst genommen. Und genau, ab 91 war das ungefähr, da war ich 14.
Was glaubst du, wärst du geworden, wenn du keinen Rap gefunden hättest?
Wurde ich schon oft gefragt und konnte ich nie wirklich beantworten. Also meine einfache Antwort ist immer Drogendealer auf jeden Fall, weil es schön dem Klischee gerecht wird. Aber wahrscheinlich nicht, nee. Aber ich glaube, das ist wirklich so.
Nee, glaube ich auch nicht.
So, dass es so sein sollte, weißt du? Also ja. Ich meine, das ist irgendwie, das könnte jetzt jeder Rapper von sich behaupten, aber gerade wenn du aus der Generation kommst, wo eben nicht klar war, dass es ein Job wird und du hast trotzdem so viel Zeit da rein gesteckt, noch viel mehr als andere Leute in eine Ausbildung stecken und in, weißt du? Und in ein Studium, weil es ist ja nie Pause, weißt du? So, wenn du irgendwas so leidenschaftlich machst. Ich habe eben nie irgendwas anderes gefunden, was ich annähernd irgendwie so erstrebenswert finde, wie den ganzen Tag sich darüber Gedanken zu machen, wie irgendwas klingen soll oder aussehen soll. Oder also das ist für mich das ultimativ nicht nur Berufsziel, sondern einfach so, ich habe nichts im Leben erlebt, was mich wirklich mehr mit Freude erfüllt, als zu erschaffen einfach. Was soll ich sagen?
Dass du quasi dann was hast, was du kreiert hast.
Ja, wirklich so. Also ein Lieblingsbeispiel, habe ich auch schon ein paar Interviews gesagt, aber guckt ja auch nicht jedes Interview, aber ich hatte echt so einen krassen Moment irgendwie vor 2 Jahren, wo ich so einen Werbeclip gemacht habe und an einem Tag einfach mal so eine über 100.000 Euro Summe für einen 3-Stunden-Dreh bekommen habe, weißt du? Und im Vorfeld war das so, das ist echt krass wenig Arbeit und irgendwie, weißt du, war das Konzept und alles cool, weil, weißt du, ich musste nicht aus meiner Comfortzone raus. Und dafür, weißt du, so, ich habe schon für andere Sachen kriege ich auch solche Summen, aber nicht für so wenig Arbeit, weißt du, so, wenn ich ein Album mache, dann, weißt du, egal, ob wie viel 100.000 ich dafür kriege, ich habe auch, weißt du, trotzdem scheiß Stundenlohn, so viel Arbeit, wie ich denn da reinstecke, so. Und dann war es auf einmal so im Verhältnis, in der Ratio so, oh krass, das ist richtig geil, das wird ja ein Hammertag, weißt du, wenn ich danach irgendwie zurückkomme ins Studio und weißt du, und dann kam ich eben zurück ins Studio und war so, ja gut, aber jetzt ist trotzdem, jetzt fängt mein Tag erst an, weil um mich gut zu fühlen, muss ich eben am Ende des Tages einen Song hören, den ich gemacht habe oder einen Beat hören, den ich gemacht habe oder mir ein Bild angucken, was ich gemalt habe, damit ich diese Genugtuung habe von ich habe irgendwas geschafft, weißt du, ich kann ja jetzt nicht irgendwie auf mein, weißt du, ich habe ehrlich gesagt seit 20 Jahren nicht auf mein Konto geguckt, aber weißt du, das, also den Kontostand angucken macht da, also gibt da mir kein Gefühl von, weißt du, irgendeiner, also mir nicht, ne? Also, es gibt eben andere Leute, also ich hatte eben nie ein Verhältnis zu Zahlen, weißt du, für mich waren es immer Buchstaben und Worte, so, aber deshalb, also das war, ist für mich so dieses, das ultimative Messlattengefühl gewesen, weil eigentlich ist mir klar, also auch, weißt du, das war vor 2 Jahren, das war jetzt nicht, dass ich an dem Tag irgendwas ganz Neues über mich gelernt habe, aber dann schon so gelernt, so, okay, das ist, weißt du, das ist dir wirklich nicht so viel wert, dieses Geld, weißt du, so. Ja.
Wenn man, also du hast, glaube ich, mit 18 hattest du deinen ersten Auftritt, wenn ich das, den ersten richtig großen Auftritt in Hannover, glaube ich.
95 und ich bin 77 geboren, ja, 18. 17 war ich, glaube ich, noch.
Und dann kam Füchse auch irgendwie bald raus und dann war ja...
Das waren dann schon so 5 Jahre, also ab dem Moment, man kann das echt so sehen, Mitte 95, ist fast jetzt das Jubiläum, ist in ein paar Wochen, 19. Juni 1995 stand ich das erste Mal auf der Bühne und da haben wir dann gleich irgendwie David P. kennengelernt aus München von Main Concept, die eine der größten Rap-Gruppen zu der Zeit waren, der auch immer noch ein guter Freund von mir ist, praktizierender Arzt mittlerweile. Und er hat mich dann gleich angesprochen nach der Show, wir haben connected und unser dritter Gig ein paar Wochen später war dann in München. Ich habe immer bei jeder Hip-Hop-Jam jemand getroffen, der aus der Stadt dann entweder oder aus der nächsten Stadt, der dann gesagt hat, ey, könnt ihr in ein paar Wochen auf der Jam spielen? So. Und es war immer nur für Benzingeld letztendlich so. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass man irgendeine Gagenquittung je unterschrieben hätte oder eine Gage bekommen hätte, sondern es war echt höchstes Benzingeld. Und das war eigentlich so zwischen 95, diesem ersten Auftritt, und dann 99, wo wir unser Major Deal bekommen haben. So diese 4 Jahre waren wirklich so, deshalb meinte ich auch das mit der Ausbildung, weißt du so? Also es war dann wirklich so in den Jahren
Alles reingesteckt,
so, ne? Also noch nebenbei gejobbt, um unseren ersten Sampler zu kaufen. Dynamite hat im Eisladen gearbeitet, ich im Jeansladen. So, und ja, und dann 99 den Deal bekommen, 2000 dann unser erstes Album und Füchse war 98, glaube ich. Ja.
Wenn du so, oder ich weiß nicht, also ob du das schon mal gefragt wurdest oder wahrscheinlich wurdest du schon mal gefragt, aber wenn du so ein, kann man so einen Punkt benennen, heißt das wie so ein Durchbruchpunkt quasi, wo das so, alles klar, jetzt weiß jeder im Land, wer Samy Deluxe ist oder so?
Ja,
oder
Füchse war schon so ein bisschen so, weil vorher war, hatte ich so diesen Rap-Hip-Hop-Fame, so dass ich wusste immer, wenn Leute auf mich zugekommen sind, die eine weite Hose und ein Baseball-Cap anhaben, dass es relativ hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass sie mich erkennen. Jeder andere Mensch auf der Straße, weißt du, war
hat keine Ahnung.
Und dann Füchse war eben das erste mit einem Video, ne? Das heißt, so ab dem Moment, so, das habe ich wirklich krass gemerkt. So, das ist.
Wie war das für dich?
Also die Jahre gingen dann super schnell. So. Also dann, das kann ich jetzt im Nachhinein sagen, dass es irgendwie das auf jeden Fall so ein Meilenstein oder so ein Turning Point war, aber die Jahre gingen dann echt super schnell. Dann kam Füchse, dann kam irgendwie, war klar, okay, Rap ist jetzt da, dass da Major Deals gibt. Dann war auch klar, irgendwie, obwohl wir von allen Hamburger Gruppen als letztes einen Deal bekommen haben, haben wir unser eigenes Label mit Izzy aufgemacht, Eimsbusch. Und dann Independent sehr viel verkauft, sodass dann wieder die Major Labels auf uns aufmerksam wurden. Und dann, 99 den Deal abgeschlossen und das Album gemacht, 2000 Anfang, das erste Dynamite Deluxe. Album rausgebracht und ich habe dann in der gleichen Zeit, also genau als das Album rauskam, habe ich irgendwie erfahren, dass meine Frau, also meine Ex-Frau, mit der ich damals zusammen war, dass sie schwanger ist. Dann war eigentlich das ganze Jahr, wo das erste Album rauskam, irgendwie gleichzeitig so, okay, crazy, auf Tour gehen und alles geht ab, aber irgendwie auch eine schwangere Frau zu Hause. Dann in dem gleichen Jahr habe ich aber auch mein erstes Soloalbum schon geschrieben, was dann Anfang 2001 rauskam. Und das hat mich dann nochmal extrem viel erfolgreicher gemacht mit Weck mich auf, dann als Single. Und das war dann das Jahr, wo mein Sohn geboren wurde, weißt du, wo man dann irgendwie auch in diesem, Baby zu Hause und eine Frau, weißt du, der man so die ganze Zeit, weißt du, hat man als junger Vater hat man ja schon auch eine Bringpflicht zu Hause, so egal wie viel Geld du nach Hause bringst oder weißt du, wie viel Leute vor deiner Tür schreien, so deshalb, diese ganzen Jahre sind in meinem Kopf so ein sehr krasser Blur auf jeden Fall.
Wenn du so einen Moment in deinem Leben so nimmst, an den du am liebsten nochmal erleben würdest? Also irgendeinen? Kann alles sein?
Also ich denke immer gerne an die Zeit zurück oder die Zeit, wo ich merke, das musste eigentlich der Moment sein, den ich bei so einer Frage denn erwähnen muss, ist der Moment, wo ich im Basement damals, also es war unsere WG, die dann zu so einem Hip-Hop-Epizentrum geworden ist und ich habe das erste Jahr, wo ich da gewohnt habe, noch Zivildienst gemacht. Dann habe ich irgendwann diesen Zivildienst abgebrochen nach 10 Monaten, weil ich es irgendwie einfach nicht mehr ausgehalten habe, für 20 alte Frauen die Hauptbezugsperson in ihrem Leben zu sein. Und ich hatte eigentlich die Schule abgebrochen, um Zivildienst zu machen, um nach der Arbeit dann nichts mehr nach Hause zu nehmen, sozusagen, weißt du? Keine Hausaufgaben und weißt du? Ich mache einfach meine Arbeit und danach kann ich Rapper
Feierabend
sein.
Feierabend.
So, ne? Nicht Feierabend, sondern danach kann ich Rapper sein. So. Und, und dann hatte ich aber auf einmal im Kopf, weißt du, sowas, oh Mann, Frau Meyers Sohn hat sich 500 Euro von, oder Mark waren es vielleicht damals noch, Mark von ihr geliehen und sich seitdem nicht mehr gemeldet und weißt du, also und dann habe ich nach 10 Monaten irgendwie gesagt, so, nee, ist mir scheißegal, ich gehe da nicht mehr hin, war dann einen Monat fahnenflüchtig, habe mich dann da irgendwie rausgewurschtelt aus diesem Kram und dann habe ich ein Jahr lang Arbeitslosengeld gekriegt. Genauso viel, wie mein Zivildienstlohn war.
Ja.
Und ich war der Kassenwart von unseren Demo-Verkäufen, die wir jedes Wochenende hatten, wir irgendwo einen Gig, haben immer Demos direkt nach der Show von Bühnenrand verkauft und war der Kassenwart.
Ja.
Das heißt, da hatte ich immer ein bisschen Cash und ich habe unter uns auch ein bisschen Weed an meine Homies in der WG und Umfeld verkauft und dann eben diese 1000 Mark vom Staat einfach so. Und wenn ich an das Jahr denke, einfach, das ist so, weißt du, so, weil danach kam erst richtig Geld und so, aber dann natürlich auch Responsibility, weißt du, und große Rechnungen und, weißt du, dann war ich super jung Vater und dann hatte ich eine Scheidung und weiß eben, was der ganze Scheiß im Leben kostet. Weißt du, wenn ich so daran denke, an die Kombination eben von 1000 Mark irgendwie eh für nichts tun, weil das war das einzige Mal in meinem ganzen Leben, dass ich Geld vom Staat bekommen habe. Danach habe ich nur noch gezahlt an den Staat. Und ja, das ist einfach so eine schöne, weißt du, so naive Nostalgie von da war alles besser, aber an sich finde ich mein Leben jetzt schon viel besser, weil ich viel mehr, weißt du, durchschaut habe, was die Welt ist und wer ich bin. Aber das ist eine schöne Nostalgie.
Ich habe gestern von deinem neuen Album, vom Intro, ich mir so eine kleine Line hier rausgeschrieben. ich kann es ja mal vorlesen, ich bin jetzt nicht so der Rapper. Also, ich bin das beste Beispiel dafür, dass sich hier trotz Hindernissen immer einen Weg ergeben kann, solange dein Wille ist und alles möglich ist, solange du reflektiert und willig bist, Komfort zu verlassen für deinen nächsten Entwicklungsschritt. Im Endeffekt zählt nicht, ob du gebildet bist, sondern ob du im Bilde bist, wer du bist, was du kannst, wohin du willst damit. Ja. Was meinst du damit?
Genau das, was es sagt. Das ist einfach... wir sind zu unseren Zeiten aufgewachsen, also ich bin in den Zeiten aufgewachsen, wo ganz klar war, der Weg, der sichere Weg ist irgendwie Schule fertig machen, eine Ausbildung machen, studieren, einen Job haben, so. Ich bin von all den Leuten, mit denen ich in die Schule gegangen bin, definitiv der, der am meisten seinen Traum verwirklicht hat und habe, glaube ich, am meisten Geld. Weißt du, so? Also es gibt vielleicht einige, die geerbt haben oder so, aber ich, von all dem, was ich überschauen kann, so, haben manche gute Jobs gekriegt und so, aber das ist dann oft dieses, okay, ich habe einen guten Job, eigentlich sollte ich mich nicht beklagen, aber ich finde meinen Job voll scheiße, weißt du, so dieses typische. So
Sicherheit, genau, irgendwie Wissen,
auf die falschen Werte gesetzt sein. Einfach, weißt du, einfach darauf gesetzt, so, dass Sicherheit dich glücklich macht, weil wir das so gelernt haben, so. Jetzt eine komplett andere Zeit, wir haben eine Generation da draußen, egal welchen Jugendlichen du gerade fragst, abgesehen vielleicht von deren Eltern, wenn die Eltern einen guten Job gemacht haben, sind die Eltern vielleicht ein Vorbild für deren Leben. Ansonsten sind alle Vorbilder von jungen Leuten, gerade Leute, die keinen akademischen Weg gewählt haben, die keine Ausbildung gemacht haben oder wenn sie das gemacht haben, nicht dadurch bekannt sind oder nicht deshalb jetzt deren Vorbilder sind. Weißt du? Und trotzdem hat sich nichts geändert in der Art, wie es trotzdem jetzt als Generation unseren Kindern weiterempfehlen würden, weißt du? So, ich würde trotzdem, also ich bin froh, dass mein Sohn gerade auf einer Uni studiert. Deshalb ich, weißt du, würde auch meinem Sohn sagen, so, mach das. Ich würde ihm jetzt, weil er auch ein krasser Musiker ist, also mittlerweile, weil ich auch das College zahlen muss, würde ich ihm fast sagen, sei, hör mal auf mit dem College und muss einfach Musik machen, so. Aber irgendwie, weißt du, was ich meine? Es ist so, es gibt irgendwie keinen, also alles hat sich geändert und trotzdem sind die Regeln irgendwie immer noch die gleichen. Und aber die ganze Welt hat sich auch so geändert, dass wir eh als Menschen nicht mehr wissen, wem wir glauben sollen. Weißt du so, ich glaube, alle jungen Leute haben so den Konsens, ich glaube dem Staat nicht, ich glaube den Mainstream-Medien nicht. Aber auch das, was an Alternativ-News da ist, ist, weißt du, nicht wirklich einfach easy zu übernehmen. Weißt du, also ich glaube, viele Leute, weißt du, junge Leute haben so einen ganz guten, klaren, woken Blick so. Und der macht aber nur mehr Fragezeichen, weißt du? Und ich glaube, die einzige Art ist so für sich seine Regeln zu machen, weißt du? Und eben auch zu sagen, so, wenn ich sage, so, im Endeffekt zählt nicht, ob du gebildet bist, sondern dass du im Bilde bist, wer du bist, was du kannst, wohin du willst damit. Das ist eben auch, ich habe mich gerade eben vorhin ein paar Leute getroffen, die Handwerker sind und die auch irgendwie dann erzählt haben jetzt in der Zeit so und mit ihrem Business und dass ja eh die ganzen Handwerksberufe unterbesetzt sind und so. Und ich finde es eben unglaublich schade einfach, seitdem ich in 2007 meinen ersten Verein angefangen habe und so viel Jugendarbeit an Schulen gemacht habe und dann immer in jeder Klasse die Kids gefragt habe, was wollt ihr später werden? So jeder soll sich vorstellen, sagen, wie er heißt und was er später werden will. Und da habe ich so gemerkt, so dass da 2007 war schon so eine Generation, wo in der Großstadt, wenn wir Workshops gemacht haben, 80-90% der Kids kein Ziel hatten oder Ziel mir nennen konnten, kein Berufsziel, was einen Inhalt hatte, sondern nur einen Status, weißt du? Ich will reich werden, ich will, oder klar, die Jungs wollen Fußballer werden oder dann, weißt du, Gangster-Rapper oder was weiß ich, weißt du? Und habe einfach so gemerkt, so okay, so es ist super viel von außen diktiert in unserer Gesellschaft und diese ganzen Trends und Hypes und Coolness-Faktoren lenken Leute davon ab, was ihre wirkliche Berufung ist. Ich glaube, es ist einfach super viele Leute gerade in Büros sitzen, die in Handwerksberufen glücklicher wären und das vielleicht auch andersrum, weißt du so? Ich glaube einfach, dass so die Filter, die wir haben, um uns selber ein klares Bild davon zu machen, wer wir sind, dass die nicht früh genug aktiviert werden. So, ne? Das ist eigentlich jeder für sich irgendwie machen muss und wenn man irgendwelche Selbstfindungs- und Esoterik, weißt du, Exkurse machen muss, um sich da näher zu kommen. Aber es ist doch super strange einfach so, dass es nicht irgendwie ein Teil des Schulsystems so ein Fach ist, was ich heißt.
Voll.
Warum muss ich alles Mögliche wissen, was vielleicht teilweise das Wissen, was ich in den 80ern, 90ern in der Schule gelernt habe, ist ja jetzt schon wieder hinfällig.
Bevor es gleich mit Sammys und meinem Gespräch weitergeht, möchte ich euch noch den heutigen Supporter vorstellen. Und das sind wieder meine Freunde und Kollegen von Brain Effect. Brain Effect wurde von dem ehemaligen Leistungssportler Fabian Völsch gegründet und verfolgt die Mission, dass Menschen gesünder leben und in fordernden Phasen einen klaren Kopf behalten können. Wie in meinem Podcast geht es auch hier um die unterschiedlichen Lebensbereiche rund um Arbeit, Entspannung und Sport. Und in jedem Bereich gibt es das passende Performance Food, um die eigene Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Wer auch schon die letzten Folgen mit Kurs, Fedor oder Paul gehört hat, weiß, dass ich schon länger die verschiedenen Brain Effect Produkte selbst ausprobiere. Mein absoluter Favorit sind auf jeden Fall die Mood-Kapseln, die einen mit allem versorgen, was man braucht, um mit einem besseren Gefühl durch den Tag zu gehen. Mit 20 verschiedenen Wirkstoffen, wie zum Beispiel Vitamin B5 für deine Leistungsfähigkeit und das Sonnenvitamin D3, schafft es die besten Voraussetzungen für mehr Zufriedenheit, Entspannung und Kreativität. Die Packung enthält genug Kapseln für einen ganzen Monat und ist 100% natürlich und vegan. Alle Produkte werden immer zusammen mit Ernährungswissenschaftlern entwickelt und zielen darauf ab, die mentale Leistung ganzheitlich zu verbessern. Ihr als Hörer bekommt nun 20% Rabatt auf alle Bestellungen. Ob es sich hier um Produkte für das Immunsystem, die Leistungsfähigkeit, die Regeneration oder den Schlaf handelt, ist völlig egal. Alles, was ihr tun müsst, ist einfach auf www.brain-effect.com gehen und hier den Gutscheincode NONOYESYES eingeben. Zur Sicherheit habe ich euch den Link aber auch noch einmal in die Shownotes gepackt. Schaut dort auf jeden Fall einmal vorbei. Ich kann zum Beispiel auch noch die Vegan Basics empfehlen. Nun aber zurück zu Sammy Deluxe.
Ich glaube, in unserer Gesellschaft heute ist es halt krass so, dass alle nach dem Außergewöhnlichen streben und darin irgendwie so Glück suchen. Aber dann, wenn sie merken, alles klar, das ist das Ziel, das ist auch das, was ich immer wieder check, wenn ich mit irgendwelchen Leuten, die jahrelang auf ein Ziel hingearbeitet haben, dann ist das Ziel da und nichts ist anders. Sondern dann ist es dann sozusagen, dass ein Loch da ist. Weil dann hast du dein Ziel, dann hast du dein, wofür habe ich gearbeitet, also was habe ich gemacht, aber du hast nie so herausgefunden, warum du es überhaupt im ersten Step gemacht hast. Dann hast du den Status, aber dann bringt es sich ja auch nicht weiter, weil das gibt dir ja keinen Antrieb.
Nee, ist wirklich so. Ich habe es echt bei mir immer mehr, also mit den Jahren wurde es auch immer krasser. Und ich habe es irgendwie auch, also ich hatte ja sehr früh sehr viel krassen Erfolg, aber habe es trotzdem einfach in den letzten Jahren geschafft, trotzdem immer, obwohl ich nicht mehr so einen Hype habe wie früher und nicht mehr klar ist, wenn ich jetzt ein Album raushaue, weißt du, weiß die ganze Nation ist und so, aber ich habe es trotzdem irgendwie immer wieder geschafft, mir so Sachen zu setzen, die größer waren als alles, was ich hier vorher gemacht habe. Weißt du, jetzt gerade an meinem Geburtstag irgendwie das O2 Arena ausverkauft oder Barclaycard Arena und so. Und das ist irgendwie, trotzdem merke ich einfach so, dass es, ja, selbst diese Momente kommen einfach nicht ran an die Momente, die auf dem Weg sind, weißt du? Das Ziel erreichen ist nie so geil, wie auf dem Weg sich freuen und denken, so wie krass kann es werden, wenn ich da bin. Und aber das Krasse ist eben, wenn man es schafft, da anzukommen, dann ist man eben durch das, den ganzen Prozess eh schon so gewachsen, dass dich dann einfach das, ich das dann nicht mehr zufriedenstellen kann, sondern dann muss wieder irgendwas Neues her. Weißt du? Es muss nicht immer größer werden oder materiell größer, aber es muss einfach immer einem irgendeinen neuen Kick und Anspruch geben, das weiterzumachen, was du machst.
Aber glaubst du, das ist auch der Struggle von einer kreativen Person, dass man, ich habe irgendwo mal so ein Statement gelesen, dass wenn man also ein kreativer Mensch ist, dass man halt immer dieses innere Hin und Her und diese innere Unruhe halt quasi hat, die auch braucht für Kreativität, weil die ja sozusagen dann das erzeugt, was dich dazu bringt, dich auszudrücken.
Ich weiß nicht, ob es, ich war ja immer kreativ, weißt du, und deshalb kann ich mich eben also nicht da reinversetzen. Ich finde es eben immer krass. Ich habe so viel, echt so unglaublich viel Austausch mit Leuten, die eben Kunst machen und sehr, sehr wenig Austausch, weißt du, im Alltag so und oder privat mit Leuten, die normale, in Anführungszeiten, Berufe machen und oftmals finde ich es dann eben so krass, wenn man so diese Normalität von normal arbeitenden Leuten darin so zu meckern über ihren Job, weißt du?
Ja.
So, das ist eben so krass für mich einfach. So, weil gerade wenn du irgendwas machst, was so extrem viel spannender vielleicht ist, als was andere machen, also wenn ich irgendwo in irgendeiner Runde sitze, wo alle normale Arbeit haben, dann reden alle eben mehr darüber, als ich, weißt du, was sie machen so. Also dann höre ich mir das an, was, weißt du, was du für ein Problem mit deinem Mitarbeiter hast und so. Und das ist vollkommen cool, aber ich fange dann nicht an zu erzählen, ja, und letzte Woche war ich da und da war ich bei Nena und weißt du so. Weil man sich auch immer so fühlt, als wenn alles angegeben, oder ich habe mich immer so gefühlt, weißt du so. Also ich habe dann irgendwann so gemerkt, so krass, so diese, Und wenn mich irgendwas an meinem Job stresst, dann würde ich das nie in, weißt du, irgendwie Leuten unter die Nase reiben, wenn ich das erste Mal mit denen rede oder so. Aber bei ganz vielen Leuten ist ja so, dass die erste Instanz, ja, und was machst du so? Ja, ich mach das und so. Ah, ist eigentlich nicht so mein Ding, aber weißt du. Und
dann, hast du von dir selber ein Lieblingslied, wenn ich dich fragen würde, was ist dein Lieblingslied? Nee?
Nee, ich habe so Songs, die natürlich so, wo ich weiß, durch den Impact, so, weißt du, den sie hatten, entweder, also das irgendwie klar, so weck mich auf, hat mich einfach so eine riesen Karriere gegeben, dieser eine, weißt du, Song. Mhm. Und aber Superheld ist zum Beispiel der Song, glaube ich, der emotional mir das schönste Feedback von allen Songs gegeben hat. So, oder also alle Songs, die so sehr intim und privat sind, das sind auch die, für die man das schönste Feedback von Leuten kriegt. So, wenn ich jetzt irgendwie, also ich ziehe mehr daraus, wenn mir irgendwie eine Frau auf der Straße erzählt, irgendwie, dass ihr kleiner schwarzer Sohn Superheld jeden Abend zum Einschlafen hören will, oder dass sie in der Kindergartengruppe irgendwie das Lied singen in so einer Kindergartengruppe, weißt du, für schwarze Kids in Berlin. Und das ist natürlich viel schöneres Feedback, als wenn ich irgendwelche Dudes auf der Straße treffe, die sagen so, hey Digga, beim Red Bull Soundclash, du hast diese Typen so gedisst, das war voll geil, weißt du. Und dann ich so, ja gut, klar, aber weißt du. Also, oder wenn die Ebene einfach gleich offen ist, weißt du, ich bin jetzt irgendwie 42 und bin länger bekannt, sozusagen, als ich nicht bekannt war, weißt du? Also ich wurde irgendwie ab 18 oder 19 regelmäßig von fremden Leuten im Alltag, weißt du, sind auf einmal Leute in meinem Leben so. Und deshalb hat man da natürlich auch irgendwann so seine Wertung, weißt du, so im Sinne von, was sind coole Momente so.
Und wie gehst du damit um, wenn irgendwer so
zu. Nee, es kommt eben drauf an, weil es ist manchmal eben so schön, so einmal neues, irgendwie letztes Jahr stand ich so in Berlin draußen vor so einer Kunstausstellung. Und da war so voll viel los auf dem Platz und dann guckt mich so ein Typ an, irgendwie so ein cooler Typ auch, so ein großer deutscher Dude, so der irgendwie aussieht, als wäre er selbst Rapper wäre, und guckt mich so an und kommt so auf mich zu und ich so, okay, mal sehen, ob das jetzt dieses, ey, ich bin Rapper und bla bla. Und dann hat er einfach direkt angefangen, so meinte, ey, ich kenne diesen Song von dir, wo du erzählst, dass du irgendwie nicht mit der Frau zusammen bist, mit der du ein Kind hast. So, und bei mir ist es jetzt so, ich und meine Freundin haben uns getrennt und wir erwarten ein Kind, und weißt du, es war so krass, dass man direkt so eine mega nice tiefe Gesprächsebene hat, ohne jemanden überhaupt beim Namen zu kennen, so, weißt du?
Ja.
Das finde ich denn so schöne Momente.
Warum meinst du, ist es so wichtig, dass man die Komfortzone verlässt, um nochmal auf diesen Abschnitt zurückzukommen?
Also damit meine ich so, das könnten auch einige Leute, die mich kennen, so gegen mich verwenden, so im Sinne von, Sammy verlässt nie seine Komfortzone, so, weil ich mache viele Sachen auch echt nicht gerne außerhalb meiner Komfortzone. Aber ich meine damit dieses einfach wirklich hart daran arbeiten, besser zu werden. So das ist echt irgendwas, was zum Glück, weil meine Leidenschaft so mir das mitgegeben hat, sowas für mich einfach, also dieses Ganze, ich bin in dieses neue Album Hochkultur reingegangen und hatte richtig Bock, einfach geil zu rappen, weil ich gerade von meinem MTV Unplugged kam und 40 Songs meiner Karriere aus 20 Jahren Diskografie live gerappt habe und einfach mir den Scheiß danach angehört habe und war so auf krass, ey, so rappen einfach die meisten nicht mal im Studio mit 100 Takes und zusammengeschnitten klingt das, weißt du, nach so gutem Rap, wie ich das da in einen Take runtergefeuert habe, so. Und so, das ist eben auch, also das ist auch ein Kapital, was ich eben gerne Leuten versuchen will zu vermitteln, dass ich eben echt, weil dieses statusorientierte Arbeiten, weißt du, dieses schnelle Welle, schnelles Geld, heute mit einem Schenkelklopfer Streaming-Hit eine Trilliarden Klicks zu haben, ist nicht so geil wie, weißt du, Songs zu haben, die den Test der Zeit bestehen und die nach 20 Jahren immer wieder gehört werden. So, ich habe jetzt irgendwie vor ein paar Wochen von meinem Label Gold und Platin Meldung bekommen für Weck mich auf, ein Poesiealbum, weißt du? So, was einfach irgendwie, das ist Oldies but Goldies, weißt du? So,
literally. Das ist der und ich habe mit, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, den Rapper Calvin Cold, von ein paar Wochen mit ihm gesprochen, und er meinte, für ihn ist der Unterschied zwischen einem Rapper und einem Künstler ist halt die Langlebigkeit, dass man es nicht für den Hype, nicht für den Fame macht, sondern dass man es halt für die Sache selbst macht.
Macht Sinn, noch einmal.
Ja. Was ist wichtiger, Talent oder harte Arbeit? Weil du gerade meintest, man muss hart für etwas arbeiten, glaubst du, es geht auch sozusagen, dass du einfach immer weitermachst. Das ist ja immer diese Frage, die man hat, so von wegen, ich glaube, in allen Lebensbereichen, dieses Aufhören oder Weitermachen, so ist das was für mich? Oder ist es vielleicht überhaupt nichts für mich? Oder muss ich noch ein bisschen weitermachen, um zu diesem Punkt zu kommen,
dass ich so checke? Ich glaube, die Kombination von beiden lässt dich in einer Sache denn krass werden oder jedenfalls in einer Sparte, weißt du? Wenn du jetzt Talent hast, Musik zu machen und dann harte Arbeit reinsteckst, zum Beispiel in meinem Fall, selbst wenn jetzt morgen keiner mehr Samy Deluxe Platten kaufen würde, weißt du, habe ich schon gut genug einen Ruf irgendwie als Songwriter jetzt auch, dass trotzdem irgendwas weiterhin in Musik machen kann, weißt du? So, und als Produzent und so. Oder könnte auch von meinem Sachwissen auch einfach einen Act nehmen und den managen selber, wo ich eben keinen Bock habe, den ganzen Tag zu telefonieren. Manager telefonieren viel zu viel, deshalb würde ich das nie werden. Aber so genau, das heißt so, wenn ich denn Talent und die harte Arbeit sozusagen, die ich bisher reingesteckt habe, gibt mir jetzt die Möglichkeit, eigentlich für immer in dieser Lane irgendwas zu machen, weißt du? Bei anderen Leuten kann es aber auch so sein, dass die vielleicht weniger Talent haben für irgendwas, aber schon harte Arbeiter sind, trotzdem denn dadurch bis zum bestimmten Punkt kommen und dann einfach nur durch das Erfolgserlebnis von dem, die ganze harte Arbeit, mir das Wissen anzutrainieren, hat mich von hier nach hier gebracht. Das hat mir jetzt schon so viel Perspektive gegeben, dass ich jetzt auch da nicht stuck bin, weißt du? So, sondern dass ich jetzt einfach weiß, ach so, ja gut, wenn ich jetzt von A nach B gekommen bin, kann ich auch easy noch mal ein halbes Jahr mehr lernen und dann komme ich noch, weißt du, viel weiter. So. Ich glaube einfach, Erfolgserlebnisse sind irgendwas, was für Leute sehr wichtig ist, sind, also Erfolgserlebnisse sind wichtig für Menschen. Und wir haben so ein System in der Schule mit dieser Art von Benotung und dem Popularitätskontest auch, der dann durch Social Media ja bei ganz, bei jungen Leuten jetzt schon, weißt du, immer früher anfängt, so.
Jeder will wer sein, keiner will wer werden.
Genau, so. Und dein, wie viel Follower hast, weißt du, du hast es irgendwie so ein Testament auch deiner Wertigkeit, so, ne?
Ja.
Und das ist, das sind so verwirrende Zeiten, deshalb muss man irgendwas haben, um dagegen anzuarbeiten. Und ich glaube, so Erfolgserlebnisse in irgendwas, was man mit eigener Arbeit und eigenem Schweiß und Blut oder Tränen und, weißt du, so harten, so, oh fuck, ich weiß noch genau einfach, wie schwer einfach das damals war, weißt du, diese Worte so auszusprechen, weißt du? Und das war, wenn ich sie mir jetzt anhöre, das war eben nicht irgendwie, wenn ich es jetzt höre, dann denke ich so, warum denn? Also warum war es denn so schwer? Also das war, also, aber es hatte eben noch keiner so gemacht vorher, weißt du? Also, es gab auf Deutsch nicht so diese Art von Rap, die ich gemacht habe, mit dieser Art von Flow. Und deshalb so musste ich mich da irgendwie so reinpressen, weißt du so? Und bin manchmal auch erstaunt, wenn ich alte Sachen höre, so ist so doch gar nicht so schlecht, wie ich denke, aber dann trotzdem so phonetisch, wie die Worte einfach rauskommen, ist dann so, hä, warum hast du das jetzt denn so ausgesprochen? So, es geht doch viel geiler, weißt du? Aber es lernt man eben wirklich durchs Machen und einfach immer wieder probieren und immer wieder selbstkritisch sein. Und viele Leute, eine Zeile, die ich auch gerade neues geschrieben habe, ist, vielen reicht es schon, wenn es die Entourage begeistert. Ich habe immer weiter meinen Anspruch stark gesteigert, studiere die Welt, treffe auf dem Campus wahre Meister, stehe auf der großen Bühne, Anzug maßgeschneidert. Und so, dass einfach immer dieses nach oben gucken. Also ich habe irgendwann einfach so gemerkt, so ich habe so meinen Kontakt so in meinem Telefon, so wenn ich so die Leute, die ich so habe für meine Projekte, so, das ist so, ich sag, das ist meine Superhero Squad, weißt du, das ist so wie X-Men. So.
Glaubst du es so, also du hast dich ja schon, sagen wir jetzt mal, der Musik verschrieben, so als Richtung. Es gibt ja immer diese Frage so von wegen so Fokus oder viele Sachen machen, sich auf eine Sache irgendwie früh konzentrieren, da alles reinzugeben oder viele Sachen auszuprobieren oder.
Ja, interessant.
Wie denkst du da so drüber, so wenn man so jetzt mal so denkst, so, oh, so 20.
Gibt auch keine Regel, Alter. Ich habe wirklich, aber ich habe auch echt darüber viel nachgedacht. Also ich kann zu mir sagen, so ich habe eben mit 15 angefangen, Graffiti zu malen, zu beatboxen, Platten zu sammeln, dementsprechend auch DJ zu sein. Hab meinen ersten Sampler mir auch dann gekauft, nachdem wir unseren Gruppensampler hatten, so, weil mir klar war, Dynamite ist so der Hauptproduzent. Und hab gerappt, also hatte sozusagen alle Hip-Hop-Disziplinen außer dem Breaken, ne? Und hab aber irgendwann einfach so gemerkt, so, okay, dieses Rap-Ding ist das, weißt du, so, das ist das, wo jetzt am meisten resoniert. Ja. Ich weiß es nicht genau. Es hat, glaube ich, wirklich am meisten resoniert, weißt du? So, ja. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich kann, wenn ich es nicht mache, da ist da eine Lücke. Wenn ich jetzt nicht aufgelegt hätte, dann wäre da safe einer von meinen Kollegen gewesen, der eh schon besser, weißt du, mixen konnte oder so. oder Graffiti malen konnte oder so. Da war einfach, wo ich das Gefühl hatte, so, okay, that's my gap, so, und da kann ich scheinen. So, das heißt, ich habe da auf dem, ich habe nicht aufgehört, irgendwelche von den anderen Sachen zu machen, aber ich habe wirklich nichts anderes mehr so verfolgt, als wäre es, weißt du, mein Ziel, damit irgendwas zu werden, sondern immer nur, weißt du, wenn ich irgendwie Reime schreibe und dann noch damals auf Papier, so, dann male ich mal nebenbei eine Skizze rein, so, oder gehe ab und zu mal mit den Jungs malen oder so, weißt du. Jetzt vor ein paar Jahren habe ich wieder angefangen, viel zu malen, weil ich mir jetzt eben leisten kann, weißt du, und Hobbys brauche, so, ich kann nicht den ganzen Tag nur Musik machen. So. Aber damals war es schon echt, glaube ich, wichtig, so, dass der Hauptfokus dann Rappen war. Und ich glaube, es hat auch krass dazu beigetragen. Dann habe ich eben so einen Kollegen von mir, der auch ein junger Rapper ist, Produzent, gleichzeitig eine Videofirma hat, auch Anfang 20 erst, und die Möglichkeit auch hat, da so mit dieser Videofirma Sachen zu machen. Und das entwickelt sich jetzt auch krass, was irgendwie ihm so Zeit von seinem Musikmachen wegnimmt, weißt du? Und irgendwie dann habe ich auch so als so jemand, der so ein bisschen in der Mentorenrolle da steckt, so auch so, okay, wenn er mich fragt, so, es gibt nicht so dieses, das ist jetzt richtig oder falsch, weißt du? Weil ich kann dir ja nicht sagen, dass du jetzt mit dem Musikding dieses Jahr oder nächstes Jahr so viel Geld verdienen würdest wie mit dem Filmding, was gerade läuft. Aber wenn du Musiker werden willst, ist es auf jeden Fall wahrscheinlich auch nicht hilfreich, irgendeinen Fulltime-Job zu haben, weißt du so? Und 6 Angestellte und so. Also das heißt, auf der einen Seite feiere ich voll seine Selbstverwirklichung und seine Multitask-Fähigkeit. Auf der anderen Seite, wenn ich nur ihn als Rapper sehe, denke ich so, okay, das ist auf jeden Fall ein Fehler. Weißt du? So, und das machen auch die anderen Erfolge denn nicht gut sozusagen. Weißt du? Wenn du es nur aus der Rapper-Perspektive siehst, was will ich von ihm als Rapper? Scheiß auf alles, weißt du so? Geh all in, so, wenn das dein Ding ist. Aber dann wiederum so, nur weil es bei mir so geklappt hat, warum sollte das eine Formel sein, die automatisch auf andere Leute so übertragbar ist? Vielleicht kann es ja sein, dass er damit jetzt 3 Jahre echt gut Business macht, denn irgendwann durch irgendeinen ganz anderen Spark in seinem Leben die Inspiration kriegt, weißt du so, Musiker zu sein oder irgendwas inhaltlich passiert, weißt du, was ihn den krassesten Text aller Zeiten schreiben lässt. Und dann, weil er der derbste Videotyp ist, macht er sich das derbste Video zu dem einen Song, den er nur geschrieben hat, und macht mit dem einen Song mehr Geld und, weißt du, Leute glücklich als ich mit meinen 3 Alben, die ich pro Jahr, weißt du, schreibe am Material. Also es gibt eben nicht so richtig und falsch, es gibt nur, was sagt dir dein Bauchgefühl gerade so. Und dann dieses Austauschen mit Leuten ist eben sehr wichtig so. Und ich glaube, viele Leute, also wenn ich mit Leuten rede, die, wo ich eher direkt so die kennenlerne und direkt eher so ein Mitleidsgefühl habe, von wegen, also nicht jetzt, weil ich mehr Geld habe als sie oder irgendwas oder so, sondern weil ich denke einfach so, wow, die sind voll nicht glücklich in ihrem Leben, so, dann sind die ersten 2, 3 Sätze schon immer krasse Indikatoren dafür, dass sie von den Eltern nicht verstanden werden, so, dass sie irgendwie, weißt du, irgendwas in deren Grundwesen so die ganze Zeit kritisiert wird von den Eltern, so von, oder von dem direkten Umfeld, und Leute einfach, die sie emotional beeinflussen, das ausnutzen oder, weißt du, quasi, also die einfach zu viel Bad Vibes von Leuten kriegen, so. Und das habe ich zum Glück irgendwann auch einfach gelernt, so, dass mir ist keine History und keine Nostalgie wichtiger, als dass mir jetzt im Moment gut geht, weißt du? Wenn wir immer coole Freunde waren und du mich aber die letzten 3 Jahre oder die letzten 3 Tage auch nur abgefuckt hast, dann bin ich vollkommen cool damit, dich nie wieder zu sehen. So. Weil ich, weißt du, wenn wir uns dann irgendwann treffen und dann merke ich, der Vibe ist anders, ist wieder cool. So. Ich versuche auch nicht, ich bin nicht krass nachtragend oder so. Und neulich hat mich auch gerade Damien, den hast du ja auch eben kennengelernt, hat mich gefragt, wie, ich hatte so ein Beat angemacht, so, und er meinte so, oh, das klingt eigentlich auch wie so ein Beat, wo man so eine Person direkt disst. So. Sag mal, wenn du jetzt irgendjemand dissen würdest, so, egal wen, wir müssen das ja nicht machen und so. Und es muss ja nicht den Raum verlassen, aber wer wäre diese Person? So, nur, dass man mal drauf flashen kann, so, weißt du, was man Geiles, Schlimmes über die Person sagen kann. Und ich habe echt so nachgedacht und war so, mir fällt keiner ein. Ich bin auf keinen Menschen, weißt du, weder persönlich noch irgendeine öffentliche Person, die mich irgendwie so nervt, so, dass ich irgendwie einen ganzen Song gegen diese Person, weißt du, oder dass mir überhaupt in den Kopf kommen würde, so. Und deshalb, also auf der einen Seite bin ich so, auf der anderen Seite ist mir eben auch wirklich, also habe ich auch viele Leute einfach krass gecuttet, wenn ich gemerkt habe, so, nee, das ist einfach nicht, weißt du, so. Also das ist nicht mein Level mehr, so, ich bin zu krass gewachsen oder du zu krass in eine andere Richtung, also das ist auch total okay.
Ich finde, wenn du so, ist ja auch in dem Absatz drin, den ich vorgelesen habe, oder auch wenn du so sprichst, ist ja schon sehr reflektiert. Und Reflexion kommt ja auch oft irgendwie durch irgendwie Zeiten, die einen halt dazu bringen zu reflektieren. Was war so eine Zeit, wo du so sagen könntest, das war so das die größte Herausforderung oder so das, wo du am meisten über dich gelernt hast oder so?
Also es gab einmal so die Zeit, so um, wo ich so 30 wurde, wo ich sehr viel, da habe ich so um die Jahre rum, also von kurz vor 30 bis kurz nach 30, hatte ich so, was ich im Nachhinein immer mit einem sarkastischen Lächeln im Gesicht meine Gutmenschphase bezeichne. So, da habe ich so meinen Verein aufgemacht, habe ich dieses Album, das, wo ich herkomme, geschrieben, wo ich sehr viel verarbeite über mein Aufwachsen und mein Verhältnis zu Deutschland, sehr viele persönliche Themen, der Song Superheld und der Song über meinen toten Vater und so. Über meinen Vater, der da noch nicht tot war, genau, und dann kurz später gestorben ist, nachdem ich so eine Hasstirade gegen ihn geschrieben habe und so. Und da habe ich auf jeden Fall super viel nachgedacht und mich hinterfragt. So, ich habe mich einfach in ein Auto gesetzt, bin irgendwo hingefahren und habe Zeit damit verbracht, nur um irgendwas Gutes für meine Seele zu machen. Weißt du, es hat nichts mit meinem Ego zu tun, es hat nichts mit meiner Karriere zu tun, um meinem Erfolg oder irgendwas so. Und da das alleine finde ich auch schon sehr therapeutisch. Weißt du, das heißt, auch wenn man sehr skeptisch ist, wie ich auch oft bin bei so Sachen, so, und ich habe auch mit, also Heilerinnen und hier mit irgendwelchen Frauen die Engel und sehen um mich rum und alles Mögliche so, und ich finde, man kann da skeptisch sein, ich finde es trotzdem cool, das zu machen.
Voll.
Also nicht alles, ja. Weißt du, man muss jetzt auch nicht übertreiben, es gibt auch Leute, die ihren kompletten Lebensinhalt nur noch mit Selbstfindung und irgendwie irgendwelchen Prozessen, weißt du, die so zu Wachstum führen sollen, und du merkst einfach, nee, du bist einfach nur stuck in dem Gedanken, dass du die ganze Zeit wachsen musst und kannst, weißt du, hast gar keinen Space. Also man kann alles zu einer Droge machen und übertreiben, aber genau, ich weiß, dass ich auf jeden Fall zu der Zeit so eine richtig krasse Phase hatte, und dann kurz vor dem Album, wo du hier auch die Texte zitiert hast, hatte ich eben dieses MTV Unplugged, was mir wieder so eine andere Art von Reflexionsebene gegeben hat, weil ich einfach 20 Jahre in ein Konzert gepresst habe. Und alle Leute, die ich eingeladen habe, alle Connections dieser 20 Jahren, alle sind gekommen, alle meine, weißt du, Pläne sind aufgegangen, und das hat mir eben so eine krasse Möglichkeit gegeben, mich als Musiker einfach mal so diesen Schritt rauszumachen und echt so mich von außen anzugucken und so, krass, das hast du alles geschafft, das hast du alles bewegt, diese ganzen Leute hast du alle zusammengebracht, und das hat mir dann irgendwie die Möglichkeit gegeben, so dieses Album jetzt Hochkultur, und da kommt ja noch ein zweiter Teil zu. Und da habe ich super viel einfach diesen, genau eigentlich, was du sagst, warum du den Podcast machst, ist, warum ich das Album mache und warum ich auch meinen Podcast dazu mache. Ich habe einfach so krass, dass irgendwie so ein emotionales Bedürfnis, also ich habe so einen Bildungsauftrag, den ich mir, der nur aus so einer Emotion kommt, weißt du? Weil ich einfach das Gefühl habe, da draußen gibt es 1 Million Wegweiser in die falsche Richtung und nur ganz wenige Leuchttürme, weißt du, die so ein ganz schwaches Licht senden und sagen so, ey, hier drüben ist aber eigentlich geiler, weißt du, so. Weil ich wirklich so viel von diesem Showbiz-Ding und diesem, also ganzen erstrebenswerten Glitter- und Glamour-Kram einfach von Anfang an so ekelhaft fand, weißt du, weil ich einfach echt so gemerkt habe, so ab den ersten großen Award-Shows und so, dass mich das nicht irgendwie anzeckt. So.
Wenn du dir so anschaust, hast du ja gerade auch gesagt, so MTV Unplugged und dann 20 Jahre so ein bisschen so Review oder auch jetzt einfach so dein ganzes Leben so betrachtest und gar nicht jetzt beruflich, aber also auch beruflich, aber einfach alles, worauf bist du am stolzesten?
Auf meinen Sohn auf jeden Fall. Ja, der ist das Krasseste, was ich je mir erträumen hätte können zu produzieren. So, der ist einfach das talentierteste Wesen, was ich kenne auf diesem Planeten. Und ich habe dir gesagt, ich habe meine Superhero-Squad, weißt du so? Aber die sind eben alle schon Ü30, Ü40 so. Und der Typ ist jetzt 19 und kann einfach so viele Sachen schon. Und alles, was er nicht kann, ist dann einen Tag später da, weißt du so? Irgendwie, also der hat so ein unglaubliches Auffassungsvermögen, spielt alle Instrumente, kann rappen, kann singen, mega sportlich, kann irgendwie, weißt du, Flips aus dem Stand machen und so ein Scheiß, und ist akademisch gut, ist super gut erzogen, weißt du, alle seine Lehrer und so sagen, ist der krasseste Schüler, den die je in ihrem Leben hatten, und weißt du, so, also es ist wirklich so, dafür, dass ich auf jeden Fall so ein krasses Trouble-Kid war und weißt du, mit Drogen und hin und her, der ist eben auch straight edge und weißt du so, einfach ist so ganz krass, also so viel zu gut, um wahr zu sein auf jeden Fall.
Was war der beste Rat, den du je gekriegt hast?
Ich weiß nicht, fällt mir kein guter Rat ein, aber ich habe eine Story, die mir derbe geholfen hat, so zum Thema Glauben, weil ich bin auch ohne Religion aufgewachsen und ich habe einmal zu Silvester, was war es, vielleicht 2003 auf 4 war ich in L.A. und war mit so einer Freundin unterwegs und die hat mich irgendwie so zu einer Familienfeier mitgenommen so. Und dann haben wir da gegessen bei so einer Tante von ihr. Das war so eine schwarze Familie in L.A., die sehr wohlhabend war. Und die Tante war irgendwie eine der, ich glaube, die bekannteste afroamerikanische, African-American Statuistin. Nee, wie sagt man das? So die so Statuen.
Bildhauerin.
Ja. Und hat auch so von Alex Haley, der Roots geschrieben hat, so einer der bekanntesten schwarzen Autoren, so eine riesen Skulptur von seinem Kopf in seiner Stadt gemalt und gemeißelt. Und eben so, dafür ist sie bekannt, dass ihr Job, so sie ist derbe rich hin und her, aber ihr Talent ist irgendwie, dass sie aus der Hand lesen kann. So. Und dann hat sie mich nach dem Essen gefragt, ob sie mir aus der Hand lesen soll. Und sie wusste nichts über mich, ne? Die wusste nur, dass ich aus Deutschland komme und von eben ihrer Nichte oder was auch immer der Verwandtschaftsgrad war, eben der Freund bin und Sammy heißt. So. Und dann hat sie sich hingesetzt, in meine Hand geguckt. Und die Lebenslinie fängt ja hier an, ne? Und geht ja nach hier. Und bei mir ist die so super krisselig hier unten. Also hier, was siehst du, so 1000 Verdingsungen und dann wird sie immer gerader, ne?
Ja.
Also hier hinten sind so fast keine Abwege mehr, so. Und da hat sie wirklich in meine Hand geguckt und hat gesagt so, ja, du hattest am Anfang deines Lebens sehr, sehr viel emotionalen Stress. Irgendjemand ganz Wichtiges hat dich verlassen. Wahrscheinlich war es dein Vater, der wahrscheinlich auch die dunkle Seite von deinem Mix ist, so. Und meinte, und du hast jetzt gerade auch das Fest hier sehr genossen, weil du so das erste Mal oder weil du seit ganz langem mal wieder in einer schwarzen Familie bist und irgendwie so ein Wir-Gefühl hast, so fing es gleich an. So. Und er hat dann so ganz viel darüber geredet, so mit meiner Identitäts- und Selbstfindung. Und dann irgendwie einfach dann so gesagt, also ich weiß nicht genau, ich muss ja auch nicht alle Details erzählen, aber vom Ding her einfach so, also started from the bottom, now we're here. Also so, es geht, wird alles immer besser und die Lebenslinie ist derbe lang, du wirst richtig lange leben, worauf ich mich auch ein bisschen ausruhe teilweise bei meinem Lifestyle. Und das wird eben immer unstressiger, weil du dich immer mehr selber findest. So.
Ja.
Und das war so für mich so das Allerkrasseste, was ich je erlebt habe, weißt du, an so spirituellen quasi Momenten, weißt du so,
ja.
Wenn du so diese Stories hörst von irgendjemand, weißt du, ist im Knast gewesen und sagt dann so, und dann hat Gott zu mir geredet, so, weißt du so, und du so, hä, wie kann denn das sein, so, aber weißt du, wenn du echt so einen Moment hast, wo du sagst, dass die kann, also das lässt sich nicht irgendwie logisch erklären, dass die alles aus meiner Vergangenheit wusste und mir dann aber auch noch eine positive Diagnose für die Zukunft gibt, weißt du, und dann, pass auf, bin ich so auf, hey, thank you so much, Miss Tina, oder bin so aufgestanden, so zu meiner Freundin zurück. Und dann sagt sie so, während ich weggehe, so sagt sie so, ah, and Sammy, don't worry about money, you will always have money. Und dieses eine Wort, so, das hat mir noch viel mehr als so, mein Leben wird lang und damals war es so und so. Aber ich schwör's dir, ich hatte genau ein paar Jahre später dann so Scheidung und Steuernachzahlung des Schreckens und meine Ex-Frau ist mit meinem Sohn nach Amerika gezogen, aber die Eigentumswohnung war da noch, weißt du, auf die Kredit lief und ich hatte so viel Scheiße und immer so an so Tagen so, ich kann da sowas eh sehr gut ausblenden und so, zum Glück und trotzdem immer, weißt du, Musik machen und dann, weißt du, 5 Minuten dran denken und dann aber wieder so, okay, scheiße, ist eh nur Geld, so wird schon irgendwie wieder reinkommen, so. Aber trotzdem fickt einen ja sowas immer so und an Momenten, wo es mich so richtig an mir genagt hat, weil meine Mutter ja dann seit 2003 immer meine Buchhaltung gemacht hatte, dann ist es natürlich immer noch anders, weißt du, als wenn jemand einfach sagt so, hey, hier ist ein bisschen knapp und so, wenn deine Mutter es sagt, ist so, sie macht sich richtig Sorgen und so, und das ist scheiße. Und da, genau in diesen Momenten war ich dann immer so, nee, aber Miss Tina hat damals gesagt, so, das ist, und das ist echt krass, also, das ist wirklich, was Glauben einem einfach gibt, ne, so die, solche, diese, ist ja nicht Miss Tina, die dann am Ende dafür gesorgt hat, weißt du, dass wieder Geld reinkam, so, sondern ich, weißt du, aber der Glaube, den sie mir, weißt du, oder das, die Bestärkung, so, dass irgendwie auch auf der Seite, das jetzt nicht so ein so ein Ding war, weißt du, das habe ich eben auch viel erlebt. Ich habe viele Leute erlebt, die so eine 2-3 Jahre Karriere hatten, wo es einfach normal war und das, die dachten, das ist eine Normalität, in der höchsten Steuerklasse zu sein und ein paar hunderttausend im Jahr zu verdienen. Und dann kam eben nie wieder so ein Jahr, weißt du? Hm. Und das war bei mir eben nicht so. Bei mir ist es irgendwie einfach irgendwie immer noch, weil ich auch immer mehr mein Portfolio erweitert habe von dem, was ich inhaltlich mache, ne, und einfach gerne viel mache, so, habe ich es einfach echt geschafft, dass ich so sagen kann, so im 20. Jahr meiner Karriere und also im 19. Jahr vielleicht, also letztes Jahr und vorletztes Jahr, waren so meine bestverdiensten Jahre, so, weißt du? Und das war einfach, und das nicht wegen Hype und nicht wegen, weißt du, irgendeinem Scheiß, so den, der auf irgendeinem komischen Trend basiert, sondern, weißt du, weil ich einfach erstens guten Start hatte so und dann aber auch echt wirklich anhand der Fehler von anderen und anhand von meinem eigenen Bauchgefühl gelernt habe, abzuwägen, was ich mache und wofür ich als Künstler stehen will und was mehr Wert hat, weißt du so, ob du jeden Trend einfach direkt so mitmachst und dann vielleicht aber auch einfach nach 1-2 Saisons ausgebrannt bist oder ob du einfach sagst, nee, ich glaube daran, dass auch wenn jetzt mal nicht so ein Jahr ist, wo alle auf die den krass lyrischsten Rap stehen, sondern jetzt gerade der Arschfick-Song in ist, weißt du? Also es war ja schon 2004 oder so, dann war auf einmal, weißt du, ich war schon ein Superstar und dann auf einmal kam so Rap, der irgendwie krassen Unterhaltungswert hatte, aber einfach, weißt du, für mich so leicht zu machen war, dass ich war so, ey, das geht doch darum, wie gut man ist und weißt du, dann wird alles, woran du je geglaubt hast, auf einmal so dir unterm Boden weggerissen so und dann daran weiter zu glauben, weißt du, und dann eben nicht als auf dem nächsten Album den, weißt du, auch einen Arschfick-Song zu machen, sondern trotzdem einfach, weißt du?
Ich habe noch eine Frage. Wenn, also ich meine, du hast ja auch schon gesagt, das wurde ich auch schon gefragt und so ähnlich, ich glaube, wahrscheinlich in vielen Interviews sind ja Fragen einfach, haben Parallelen, logischerweise. Voll.
Alle Fragen, und, wie ich Bushido finde. Das war früher immer so. Eine Zeit lang, weißt du, eher so das Medienthema Nummer 1. Und eine Frage noch, wie findest du Bushido? Was ist denn das für ein Journalismus? Warum? Was interessiert dich denn das? Nee, das ist cool. Du hast mich nicht gefragt, wie ich irgendwelche anderen Rapper finde.
Nee, da hätte ich jetzt auch
kein Sensations-Clickbait-Journalismus hier, habe ich da rausgespürt. Das ist gut.
Diese Frage, worauf ich hinaus wollte, ist, wenn du jetzt ich wär's und du könntest dir selber was fragen, was du denkst, so, das irgendwie wird das zu wenig gefragt oder darüber würde ich auch gerne mal sprechen und was wär's? Was wäre so eine Frage, die du dir, oder so ein Themenbereich, so eine, vielleicht sogar eine spezifische Frage, wo du dir die selber stellen würdest?
Weiß ich gar nicht. Also ich glaube, kennst du die Serie The Wire?
Nee.
Es gibt nicht genug Leute, die so The Wire-Nerds sind wie ich. Also ich habe einen dringenden Bedarf an Austausch. Ich würde super gerne mal in einem Podcast 7 Stunden über The Wire reden und dann auch eine komplette Synopsis, weil das ist wirklich, das ist ein Soziologiestudium in Form einer Krimiserie. Also ich bin wirklich, könnte der deutsche Pressesprecher sein. Es ist das Allerbeste, was je gedreht wurde und im Fernsehen lief, meiner Meinung nach. Und das lief von 2003 bis 2008. Das ist eine Serie, die in Baltimore spielt. Und das ist auf jeden Fall so ein Thema, wo ich gerne mal im Detail drüber gefragt werden würde, weil ich sehr viele extrem kompetente Antworten hätte. Ich kann diese Serie wirklich mitsprechen. Also es sind 5 Staffeln aller 12 Folgen, glaube ich, die jeweils 60 Minuten sind. Also es ist echt so schwere, das ist viel. Ja, so. Und ich kann es wirklich fast mitsprechen, weil es echt auch so unglaublich gut geschrieben und besetzt ist. Aber an sich würde ich sagen, es ist immer geil, generell Leute so zu fragen, die so zu loben in der Frage, dass sie so einfach so komplett entkräftet sind. So. Und also ich würde so gerne so einfach gefragt werden, so, hey Sammy, warum bist du so der Allerkrasseste und so viel besser als alle anderen Rapper, die das in diesem Land je gemacht haben? Warum bist du auf der Bühne einfach schöner, wenn du da stehst? So, warum erleuchtet der Raum so krass, wenn du ihn mit deiner Präsenz füllst? Warum klingt deine Stimme so samtig, wenn du in Interviews redest? Kein Mensch hat so gut je in einem Interview geklungen wie du, Sammy. Und dann, weißt du, dann würde ich endlich mal bescheiden werden und sagen so, ah nee, ist schon cool. Ich bin auch nur ein Mensch. Aber so muss ich ja eben immer auf die Kacke hauen.
Hat voll Spaß gemacht.
Ja, Mann, war sehr cool. Ey. Machst das gut.
Danke dir.
Danke, dass du für die heutige Folge wieder hier warst, zugehört hast und Teil von dieser tollen Community bist. Natürlich mache ich Nono Yes Yes, um selbst zu lernen. Aber in erster Linie möchte ich dich motivieren und inspirieren, an dich selbst zu glauben. Zeit ist das Wertvollste, was wir haben und ich investiere so viel hiervon, um dir immer wieder gute, neue Inhalte zu liefern. Es würde mir wirklich die Welt bedeuten, wenn auch du dir ein paar Sekunden Zeit nimmst, schnell dein Handy zur Hand nimmst und mich in einer Bewertung auf iTunes oder Apple Podcast wissen lässt, was dir besonders gut gefallen hat. Danke und bis nächste Woche. Ich freue mich schon.